Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Wir haben heute eine richtig coole neue Folge mitgebracht. Wir sprechen über What's Up in Tech. What's Up in Tech? Was bedeutet das? Ganz einfach. Nico, Daniel und ich, JP, wir kümmern uns darum, was uns gerade so bewegt in der Tech-Welt. Es muss nicht immer den direkten Code-Bezug haben. Es kann auch indirekt mit Tech zu tun haben. Das werdet ihr wahrscheinlich bei meinem Beitrag zu der Thematik sehen. Aber wir wollen uns darüber unterhalten, was uns bewegt, was uns auf unseren täglichen Wegen begleitet, wo wir drüber stolpern, und wollen das mit euch sehr gerne teilen. Heute dabei sind Nico.
Servus.
Daniel.
Grüße.
Und ich. Grüßt euch. Und ich habe richtig Bock auf die Folge, Jungs. Wie sieht's bei euch aus?
Auf jeden Fall. Ihr als Hörer könnt natürlich Feedback dazu geben und uns natürlich auch manipulieren und beeinflussen und einfach mal kommentieren, was euch so interessiert. Es gibt immer einen LinkedIn-Beitrag. So.
Wir können nicht nur über die Themen sprechen, die uns bewegen in dem Format, sondern wir können natürlich auch über Themen sprechen, die euch bewegen oder wo ihr sagt, komm, ihr drei, unterhaltet euch mal drüber, gebt mal ein bisschen Input, was ihr davon haltet.
Und wenn ihr denkt, dass die drei Jungs hier im Podcast das sowieso nicht richtig beleuchten können, dann kommt auf uns zu, dann machen wir eine Episode mit euch.
Natürlich, immer gerne. Ja, Daniel, du hast die Ehre, du darfst das Format mit deinem Thema eröffnen. Was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ich habe das natürlich ein wenig, wie soll ich sagen, übertrieben, würde ich fast sagen, weil... Ihr wisst ja, ich lese meine News am liebsten bei Perplexity in dem Discover-Feed, und da hat sich's einfach überschlagen die Woche, weil einfach, es kam vier Nachrichten hintereinander weg. Einmal das Mistral, das neue Large Language Model, Large 2 nennen die das, released haben. Dann Meta hat das neue Large Language Model Llama 3.1 mit 405 Milliarden Parametern vorgestellt. Und dann nochmal Mistral mit dem Nemo-Modell, was jetzt der Ablöser ist von dem kleineren Mistral. Dann gab es auch noch eine Meldung zu OpenAI, die jetzt eigene Chips produzieren wollten. Und ich fand es einfach so spannend, dass ich gesagt habe, ich kann mich nicht entscheiden, jetzt hier einen Artikel mitzunehmen, sondern wir müssen eigentlich mal in Gänze darüber reden, wie krass schnell gerade die KI-Welt voranschreitet, wie krass das Ganze Fahrt aufgenommen hat, wie die Entwicklungen sind. Ich meine, in dem Artikel über Mistral Large 2 steht halt auch drin, ja, die sind halt besser als von Meta das Llama Version 3 mit den 405 Milliarden Parametern. Ja, und im selben Atemzug released halt Meta Llama 3.1, was wieder besser ist als das Mistral, theoretisch. Aber praktisch, wenn man sich dann genauer anguckt, auch die Artikel ein bisschen genauer liest, stellt man auch fest, dass die halt auch so ein bisschen unterschiedliche Verwendungszwecke vielleicht haben. Und zwar die großen wie die kleinen Modelle von beiden. Und dann sieht man halt auch, dass Meta halt auf 8 Sprachen trainiert und Mistral halt auf mehr, nämlich auf, ich meine, 15 oder so. Im Endeffekt sorgt das halt dafür, natürlich, wenn ich jetzt eine Sprache habe, die bei Meta nicht dabei ist, muss ich halt zu Mistral gehen. Aber unterm Strich sind die Modelle jetzt nicht eins schlechter als das andere, sondern die sind einfach ein bisschen anders trainiert. Also sie werden trainiert zum Beispiel darauf, besonders kurz und knapp zu antworten und möglichst viel Detail zu haben, ohne zu halluzinieren. Oder die werden genau trainiert, um möglichst lange, ausführliche Antworten zu geben und möglichst nicht zu halluzinieren. Und gerade die Halluzination ist halt das, wo sich dann immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Das sind aber die modernen Modelle, und das sind alles Open-Source-Modelle, die kann man kostenlos einfach nutzen, lizenzieren sogar auch für die Geschäftsanwendungen. Das ist schon mittlerweile sehr, sehr krass. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, GPT-4o war in aller Munde jetzt, weil das richtig gut in den Benchmarks abgeschnitten hat. Ja, und die Modelle jetzt von Mistral, das Large 2 zum Beispiel, das battelt halt GPT-4 als primären Gegner, schneidet da in den Tests halt ziemlich gut ab, teils besser als GPT-4. Und bei Meta, die zielen halt eher auf GPT-4o und haben auch GPT-4o in mehreren Benchmark-Tests geschlagen. Aber am Ende ist halt das auch immer die Frage, wie ist der Benchmark-Test? Ja, also es werden immer in den Tests verschiedene Fragen gestellt und es wird dann betrachtet, wie gut und präzise die Antworten sind. Ja, dementsprechend, je nach Test, kann das natürlich auch unterschiedlich abweichen, einfach weil die Modelle immer anders trainiert werden. Aber das Spannende, und das ist eigentlich das, was ich möchte, dass man es auch mal versteht, was da an Aufwand hinter so einem Modell steckt, das stand für mich zumindest entspannend erstmal drin in dem Artikel über das Modell von Meta, über das Llama 3.1, weil da steht drin, dass die 16.000 NVIDIA H100 GPUs genutzt haben, um das ganze Modell zu trainieren. Und zwar das kleine 8 Milliarden Parameter Modell, genauso wie die 70 Milliarden Parameter und das ganz große mit 405 Milliarden Parameter. Die haben 16.000 NVIDIA-Karten genommen. Das sind die teuersten, besten und schnellsten Karten von NVIDIA am Markt. Das muss man sich mal vorstellen. Und da kommt dann OpenAI als cleverer Schachzug mit ins Spiel, weil OpenAI sagt, ey, wir wollen eigentlich unsere eigenen KI-Chips. Und die wollen jetzt wirklich loslegen, eigene Chips im Endeffekt auf den Markt bringen, womit die natürlich erstmal ihr eigenes Modell entwickeln können, womit die aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht abhängig von NVIDIA sind und damit, wenn die Chips von OpenAI verfügbar sind, ja, dann ist das natürlich auch eine Variante, wo andere Modelle mit profitieren können. Ja.
Daniel, um wie viel wird dann so ein Modell gerade größer in der Regel?
Ist unterschiedlich. Es gibt immer verschiedene Varianten. Wie jetzt bei dem Llama 3.1, es wurde neu released ein 8 Milliarden Parameter Modell, ein 70 Milliarden Parameter Modell und das 405 Milliarden Parameter Modell. Aber die haben alle unterschiedliche Anwendungsfälle. Und das heißt, wenn ich jetzt High Performance irgendwas machen will, brauche ich wahrscheinlich das ganz große, weil das möglichst viel halt berechnen kann, möglichst viele Parameter hat, möglichst viele Werte hat, möglichst viel Wissen hat. Wenn ich aber was Kleineres, Spezifischeres machen will, dann kann ich das auch mit so einem kleinen Modell machen. Und die kleinen Modelle kann man sich halt auch einfach mal mit Llama oder so auf dem Notebook deployen und mal gucken, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich der Anwendungsfall, wo ich sage, geil, die mit den kleinen Modellen für so einen Entwickler-Startup, der da einfach mal loslegen will und mit KI quasi schauen will, ob er sein Business verbessern kann. Und wenn das funktioniert und man feststellt, okay, ich komme an die Grenzen von dem Modell, dann nehme ich halt ein größeres. Der Use Case für die ganz großen Modelle momentan im Business ist, glaube ich, noch nicht so krass definiert. Also das ist dann eher im Bereich Forschung, Entwicklung, wo die halt wirklich an den eigentlichen KI-Modellen forschen und versuchen, die möglichst schlau zu machen im Endeffekt.
Du hast jetzt eben über die ganzen großen, uns bekannten Modelle gesprochen, wie das Modell von Mistral, das Llama-Modell oder auch ChatGPT. Was genau ist Nemo von Mistral?
Nemo ist das neue, kleinere Modell. Im Endeffekt ist das ein Modell, was letztlich dieses Mistral 8b, also mit 8 Milliarden Parametern ablöst. Das hat jetzt 12 Milliarden Parameter. Ich finde es total cool. Ich habe das schon getestet bei mir auf dem Notebook. Das läuft erstaunlich entspannt. Ich muss sagen, von dem, wie die Sprachqualität ist, gerade vom Mistral 8b auf das Mistral Nemo, da sieht man schon eine Entwicklung. Es fühlt sich nicht mehr so gestelzt an. Es hat schon mehr was von natürlicher Sprache, wie dann die Antworten auch formuliert sind. Und ich habe auch den Eindruck, die Antworten sind präziser und das ist definitiv was, wo ich Spaß daran habe. Tatsächlich, ich habe das ja nicht nur auf dem Notebook bloß laufen, weil ich damit rumspielen will und Spaß haben will, sondern ich versuche natürlich, das auch selber zu nutzen und dann mir im Endeffekt da mal ein paar Infos abzuholen. Und dann checke ich das natürlich online nochmal gegen und dann stelle ich meistens fest, dass das schon eine sehr hohe Trefferrate hat.
Cool. Vielen Dank, Daniel, für die coolen Einblicke in dein Universum. In den Shownotes werden alle Artikel sowieso aufgelistet. Wenn ihr zu dem Thema von Daniel noch ein bisschen Input habt oder noch ein bisschen drüber sprechen wollt, ich bin sicher, da kommt die ein oder andere Folge in der Zukunft auch noch auf euch zu über das Thema künstliche Intelligenz, weil ganz weg bekommen wir es ja in Zukunft nicht, wie ihr gerade erfahren habt.
Genau, und vor allen Dingen, das entwickelt sich halt so schnell, dass das Modell, was heute in den Nachrichten ist und super Hype und super hochperformant ist, das ist morgen wahrscheinlich schon wieder outdated. Wir sehen das mit GPT-4o, das war jetzt irgendwie ein paar Wochen so gefühlt auf Platz 1. Jetzt gibt es wieder Open-Source-Modelle, die a, kostenlos und b, besser sein sollen. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt zu viel Wert auf die Nachrichten legen, sondern sucht euch das, was für euch passt.
Cool. Vielen Dank. Nico, was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ja, also ich bin letzte Woche in der Straßenbahn gesessen, weil ich war wieder mal zu Besuch in Augsburg und habe da ein bisschen auf x.com oder Twitter rumgescrollt und dann einen Tweet von Kelsey Hightower gesehen. Und Kelsey Hightower ist eine absolute Koryphäe. Ich sehe schon, JP tanzt im Hintergrund. Der hat nämlich getweetet, dass die komplette Verwaltungssoftware in der Schweiz Open Source gemacht werden soll unter dem Punkt Public Money, Public Code. Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, die Schweizer bezahlen für die mit Steuern für die Verwaltung und die Verwaltung setzt irgendwie im schlimmsten Falle Closed Source ein, die nicht zukunftsfähig ist. Und da hat nämlich die Schweiz ein Bundesgesetz erlassen über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben, heißt EMBAG. Und das ist schon seit 2024 jetzt in Kraft. Letztendlich, Kelsey Hightower hat da so ein bisschen verlinkt, nämlich auf einen ZDNet-Artikel. Und darin wurde einfach nochmal klargestellt, oder besser gesagt auch, naja, Buzzword Open Source. Alles soll in der Schweiz, in der Verwaltung Open Source werden und steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter. Natürlich ist der Open Source Ansatz in der Schweiz eine starke Betonung auf Transparenz und auch digitale Souveränität aus meiner Sicht. Und wie wir das ja kennen in den USA, ist es meistens eher privatwirtschaftlich getrieben, dass man sagt, Open Source soll eher wirtschaftlichen Überlegungen und der Innovationskraft dienen. Und die Schweiz hat dann einen ganz tollen anderen Ansatz, der meiner Ansicht nach natürlich auch uns in Europa generell wieder mal ein bisschen aware für die Thematik machen sollte. Und ich meine, so fängt es halt an, das ist die Spitze vom Eisberg. Ich lese manchmal auf Twitter eben irgendwelche Headlines und bin dann so ein bisschen polarisiert und auch beeinflusst. Und denke dann so, ah, was verbirgt sich wirklich dahinter? Und in dem Fall habe ich wirklich mal ein bisschen danach gegraben. Also bin dann erst auf den ZDNet-Artikel gekommen, noch auf den ein oder anderen Artikel, der dann eben nochmal hervorhebt, dass dieses EMBAG-Gesetz eben für eine erfolgreiche digitale Transformation in der Schweiz, letztendlich in der Bundesverwaltung existiert. Ja, und das ist das Ziel, Transparenz und Effizienz in der öffentlichen Verwaltung zu fördern und gleichzeitig die digitale Souveränität des Landes zu stärken. So, das habe ich dann irgendwie verstanden, aber dachte mir so, da muss doch noch mehr dahinter sein und bin dann letztendlich direkt auf den Gesetzestext gestoßen. Das heißt, der Gesetzestext, den wir natürlich auch verlinken werden, gibt dann natürlich noch mal einiges mehr her. Und einmal der Geltungsbereich zum Beispiel dieses Gesetzes gilt nämlich für alle zentralen und dezentralen Einheiten der Bundesverwaltung in der Schweiz. Ja, also da muss man sich wirklich vorstellen, die Bundesverwaltung in der Schweiz wird wirklich jetzt angetrieben, Open-Source-Software einzusetzen. Natürlich gibt es immer ein Aber, wenn nämlich gewisse Sicherheitsbedenken oder sonstige Wahrung von Interessen von Dritten dem entgegenspricht, dann natürlich nicht. Ich habe da auch sofort an Software gedacht, die wir ja auch im Unternehmen einsetzen und für unsere Kunden in der Schweiz eben auch nutzen. Und da denke ich mir so, ah, okay, die öffentliche Verwaltung wird jetzt komplett auf Open-Source gehen. Nein. Aber in dem Gesetzestext steckt noch viel mehr drin, nämlich, dass jede Person die Software nutzen kann, um sie weiterzuentwickeln, weiterzugeben und auch keine Lizenzgebühren dafür von der Verwaltung erhoben werden. Das heißt, die Unternehmen auch in der Schweiz profitieren unglaublich von der Software, die eingesetzt wird, weil die auch unter dem Gesichtspunkt von Interoperabilität in Zukunft und organisatorischen und prozeduralen Standards ausgewählt wird. Also die Schweizer machen sich wirklich Gedanken, wie können wir Systeme verbinden und dabei ein einheitliches Vorgehen schaffen. Ich werde jetzt nicht wieder mit Bashing in Deutschland anfangen, aber das machen wir genau in die andere Richtung. Naja, wie auch immer. Vielleicht sollten wir da nochmal gucken, ob wir da vielleicht uns die ein oder andere Scheibe abschneiden können. Aus meiner Sicht, ich finde es interessant, weil darin auch Pilotversuche und Anschubfinanzierung klar geregelt sind. Wer in der Verwaltung, wer eine geile Idee hat, die dem Gemeinzweck dient und dann natürlich auf Open Source gebaut wird, die wird gefördert und wird dann auch geteilt im Land. Und also ich finde es genial, diesen Ansatz. Ich habe mich jetzt nicht bis ins letzte Detail natürlich mit dem Thema beschäftigt und weiß, da sind natürlich viele Abhängigkeiten im Hintergrund und vieles, was man eben erst, denke ich, nach langerer Recherche und auch wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, herausfindet. Aber ich finde es einen guten Ansatz. Ich finde, die Awareness für Open Source ist wichtig. Open Source nicht alleine, aber Open Source eben präferiert, um eben eine zukunftsfähige Zusammenarbeit und auch eine Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Fand ich spannend. Frag mich jetzt natürlich, wie steht ihr zu dem Thema? Ich weiß, JP, dich brauche ich eigentlich gar nicht fragen, du bist der absolute Open-Source-Verfechter, aber trotzdem, was habt ihr so zu dem Thema?
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig tatsächlich, das Open-Source-Thema, weil einerseits gibt es richtig krasse Tools in Open-Source, auf der anderen Seite für Unternehmen wie für den Staat natürlich, ist das Thema Support-Gewährleistung, irgendwo Sachmängelhaftung, wie auch immer man es nennen möchte, da ein Riesenthema. Und wenn dann natürlich Open Source im Raum steht, dann hat man zwar eine Community hinten dran, man hat aber keinen Support in dem Sinne, also keine Notrufnummer für hier, System ist kaputt, ich brauche mal Hilfe. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, warum in Deutschland vor allem halt nicht Open Source eingesetzt wird, weil halt wir auf den Support stehen, weil wir die Notrufnummer wollen und weil wir nicht am Ende im schlimmsten Fall mit dem Problem alleine dastehen wollen.
Ja, bin ich voll bei dir, nur noch, um das kurz zu kommentieren. Also das ist natürlich nicht must Open Source. Ja, ich kann es auch nicht nutzen, wenn eben gewisse Bedenken dagegen stehen. So habe ich das zumindest aus dem Gesetzestext. Und wenn es halt eine kritische Applikation ist, die man da hat, die halt eben den höchsten Support braucht und das ich halt selbst nicht betreiben kann, aber ich brauche diese Applikation, dann ist sie halt eben Closed Source. Aber man kann auch natürlich Open Source ganz gut supporten und es gibt auch Unternehmen, die setzen auf Open Source Software und supporten das entsprechend. Ja, also würde ich jetzt mal behaupten.
Ich kann auch selber meine eigene Aussage ein bisschen revidieren, weil der am häufigsten eingesetzte Webserver der Welt ist nicht der Microsoft irgendwas Webserver, sondern das ist der Apache oder Nginx. Und die sind halt beide Open Source und die sind halt beide mit Community Support und die sind beide rock solid, ja. Also von daher.
Nur weil es Closed Source ist, heißt es nicht, dass das System unanfälliger ist. Siehe CrowdStrike, was passieren kann, wenn falscher Code eingespielt wird oder wenn ein Update eingespielt wird, was eben so einen Impact hat. Open Source hat natürlich den Aspekt, dass es eine Community gibt, die gemeinsam an den Themen arbeitet, die auch mal kleinere Features mit implementieren kann, wenn eben die Community groß genug wird. Und niemand gibt einem vor, bitte kümmere dich oder bitte such nur Open Source Projekte aus, die fancy sind, sondern man sollte schon gestandene und solide, gewachsene Open Source Projekte nutzen, um eben im Open Source Umfeld auch valide Software nutzen und betreiben zu können. Und wie es Nico eben gerade schon gesagt hat, was ich wichtig finde, es gibt genügend Companies mittlerweile und ich öffne ja diese Tür oder dieses Tor auch noch, die sich mit Open Source auf Produkte spezialisieren und diese Produkte einfach dann Enterprise-Grade beim Unternehmen betreiben, betreuen und auch implementieren können.
Absolut. Und das bringt mich gerade noch auf einen Punkt, den ich jetzt nicht erwähnt habe, nämlich die Daten selbst. Klar, man hat Software, man baut Software, aber letztendlich will man ja irgendwelche Datenapplikationen bereitstellen. Auch die sind da bedacht in diesem Gesetz, nämlich die unterstehenden Verwaltungseinheiten machen ihre Daten, die sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben beschaffen oder generieren und die elektronisch gespeichert und in Sammlungen strukturiert vorliegen, öffentlich zugänglich. Das heißt, auch der Datenaspekt ist in diesem Gesetz betrachtet und macht es dann schon ganz schön kräftig.
Auf jeden Fall ein wirklich spannender Ansatz. Mal gucken, was die Schweiz uns da in der Zukunft noch alles mitgibt oder welche Denkanstöße sie uns geben. Vielen Dank auch für das Thema, Nico. Dann bleibt wohl der Schlusspunkt bei mir. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen schwer getan am Anfang, weil die meisten Themen, über die ich spreche, sind dann doch vielleicht ein bisschen zu komplex oder die Artikel, die ich lese, sind ein bisschen zu komplex. Ihr wisst alle, wir sind getrieben durch die wenige Zeit, die wir haben. Und alles drumherum sich anzuschauen, ist manchmal ein bisschen viel. Und ich bin per Zufall über einen Newsletter gestoßen. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 20 oder 30 Newsletter abonniert. Der ist von Anders Inset. Anders Inset ist ein Bestseller-Autor auch unter anderem. Zum Beispiel der Wikinger-Kodex, finde ich ein total spannendes Buch, was er geschrieben hat. Und der hat mir einen Newsletter geschickt über einen Artikel über Jonas Androulis. Das ist, wer ihn nicht kennt, eigentlich so die schillernde Person im deutschen KI-Umfeld, im deutschen KI-Universum und ist der Geschäftsführer von Aleph Alpha. Und der geht ein bisschen kritisch nicht mit Aleph Alpha ins Gericht, sondern mit dem deutschen Mindset. Dazu möchte ich Folgendes zitieren. Was neu und anders ist, gilt auch als gefährlich. Die Haltung, we are the Germans, we do it right the first time, bedeutet, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann ist es gescheitert. Und das spiegelt so ein bisschen auch diesen Anti-Gedanken zum Thema Open Source wieder, der im Endeffekt in Betracht zieht, okay, wir fangen jetzt mit was Kleinem an, was eine gewisse Grundfunktionalität hat, das muss nicht perfekt sein, aber wir öffnen unsere Bücher, lassen die Leute mit reinschauen und entwickeln gemeinsam etwas, was daraus entsteht. Wir Deutschen stehen uns, deshalb ist es so eine Mischung aus Tech-Beitrag und der Mensch im Hintergrund, ja, oder die Deutschen im Hintergrund. wir stehen uns so oft selbst im Weg und das beschreibt der Artikel total gut. Und was am wichtigsten für mich ist in diesem Artikel, ist tatsächlich der Faktor, die Schwarzgruppe, die eigentlich mit einem 85-jährigen Geschäftsführer da sitzt, wird voraussichtlich eines der innovativsten deutschen Unternehmen für die Zukunft sein, weil die schon in einem hohen Maße eben mit Aleph Alpha KI einsetzen. Beispielsweise das Lieferkettenmanagement ist komplett KI-getrieben. Die Lagerverwaltung, das Einkaufserlebnis in ihren Webstores, in ihren Webshops, da passiert so viel im Hintergrund und das kommt nicht von irgendeinem riesigen Tech-Konzern, das kommt von der Schwarzgruppe. Und das lässt mich doch schon sehr positiv in die Zukunft schauen. Der Artikel ist super cool geschrieben, sind viele Interviews und Statements von Jonas Andrulis mit dabei. Schaut ihn euch gerne an, aber ich würde gerne das Mindset als Grundlage für eine Diskussion, die wir jetzt haben, nutzen.
Absolut genial, Chippy. Also ich kannte wirklich den Artikel noch nicht im Detail, habe jetzt gerade mal überflogen und wo du dann gesagt hast, Schwarzgruppe. Ja, da muss ich jetzt auch eine Story dazu erzählen, weil ich habe ja mal Solution Architect für Mendix gearbeitet und wir waren dort auch des Öfteren mal auf Veranstaltungen und ich war tatsächlich letztes Jahr auf eine Entwicklerversammlung von der Schwarzgruppe eingeladen in Heilbronn. Ich war direkt vor Ort mit, ich glaube, 350 Leuten aus ganz Europa und habe dort genau das, was Chippy gerade gesagt hat, die Community und das Mindset wahrgenommen und ich war absolut verblüfft. Ich habe niemanden davor gekannt. Wir hatten so einen kleinen Aufsteller und ein paar Leute waren dort und wir haben bei Mendix wird bei der Schwarzgruppe auch für Low-Code-Anwendungen eingesetzt. Wir waren dort und haben so ein bisschen genetworked. Erstmal die Zeit verging ultra schnell. Ich bin, glaube ich, um 10 Uhr angekommen, bis 17 Uhr geblieben. Weiß gar nicht mehr, also die Zeit ist wie im Flug vergangen, weil die Leute einfach so interessiert waren und so bereit waren, Innovationen zu verstehen und auch einzusetzen und haben sich ausgetauscht. Es ging darum, wie kann ich eben Erfahrungen austauschen, für Use Cases die richtigen Anwendungen finden. Und das hatte jetzt damals auch gar nichts mit KI direkt zu tun. Wie können Entwickler sich austauschen, die letztendlich die Innovation ja dann auch ins Leben rufen? Ich hatte mehr Spirit auf dieser Entwicklerkonferenz in Heilbronn als in Berlin und ich habe 5 Jahre in Berlin gewohnt.
Ich meine, was man vielleicht dazu noch beitragen sollte oder was man noch anmerken sollte, die Schwarzgruppe, Teile von der Schwarzgruppe ist Lidl und Lidl hat mit der Stack IT einen eigenen Service Provider und ein eigenes Rechenzentrum ins Leben gerufen, innerhalb von 2 Jahren. Das heißt, die haben das Mindset, das, was du gerade beschrieben hast, die sind da, die kommen weiter, weil sie eben das passende Mindset haben und auch vor Open-Source-Technologie nicht zurückschrecken und sich nicht durch einen Large Language Model, weil das ist ja so ein bisschen das Thema, wo der Daniel drüber referiert hat und wo uns tolle Insights gegeben hat. KI ist nicht nur Large Language Model. Das ist nämlich das Spannende in diesem Artikel. KI ist vor allen Dingen auch, und so beschreibt es der Jonas Andrulissen, intelligente Industrie. Das heißt, ich habe Anwendungsfälle in der Industrie, wo KI uns immens viel voranbringen kann. Und da bringt es mir gerade mal gar nichts, wenn ich einen Large Language Model habe, was tolle Parameter hat, was immens viel weiß, wenn es eben nicht auf meine Anwendung und auf mein Beispiel zugeschnitten ist.
Was, glaube ich, auch wichtig ist, dass wir das verstehen, ja, das, was wir bewusst mitbekommen in den Nachrichten zu den KI-Sachen, das sind ja nur diese Meldungen zu diesen generativen Sprach-KIs, wo es darum geht, ja, die können jetzt möglichst viel Wissen abrufen. Das, was die Industrie aber braucht, das ist eine KI, die muss die Industrie halt auch selber für ihren Use Case trainieren, leider. Da gibt's halt nichts von der Stange. Und das sind dann halt im Endeffekt so KIs, kann ich mir vorstellen, die halt schlau wissen, wo passt das Packstück zum Beispiel im Lager hin, weil die genau weiß, wie die Maße sind und wo im Lager genau so viel Platz ist. Oder wie weit kann ich jetzt mit einem Bohrer noch bohren oder wie lange kann ich mit einem Bohrer noch bohren, bis er kaputt ist, weil die an den Messdaten von der Maschine rausfinden können, wie verschlissen der Bohrer ist, sodass man den Bohrer nicht ständig tauschen muss. Und. Also das sind wahrscheinlich die kleinsten Use Cases der Welt, weil ich in der Industrie halt nicht so unterwegs bin. Aber da gibt es definitiv Anwendungsfälle, die sehen wir gar nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, das, da muss man halt wirklich verstehen, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Und was ich super spannend finde eigentlich, und das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wo JP erzählt hat. Ja, ich erzähle von Open Source KI, von Open Source Language Models. Nico erzählt von, die Schweiz möchte mehr Open Source einsetzen. JP erzählt von, hey, Open Source und ja, die Deutschen in der Sinnkrise und KI ist das Problem. Und das, irgendwo hängt es ja alles zusammen.
Mich hat das tatsächlich ein bisschen wachgerüttelt, diese Ansage, wir bringen was auf den Markt, aber das muss perfekt sein. Nee, muss es nicht. die amerikanischen Tech-Konzerne, die bringen Sachen auf den Markt und wir sehen es ja auch oft am Beispiel von Microsoft, da werden Sachen auf den Markt gebracht, die einfach noch keine Marktreife haben, zumindest nicht nach unseren Standards, wo der Kunde das lebende Objekt ist, um zu testen, um Use Cases mit aufzubauen, um seine Gedanken mit einzubringen und daraus werden dann neue Sachen wieder entwickelt. Das ist ja Teil des Gedankenguts vom Open Source Projekt, ja, wo die Leute ihren Beitrag dazu leisten, Produkte zu verfeinern, zu verbessern, zu optimieren. Und unser Mindset hindert uns aktuell daran, in einem spannenden Umfeld wie KI führend zu sein, was Large Language Models anbelangt. Aber was wir hinbekommen und was wir schaffen ist, und das ist ein positiver Aspekt, wir können in die Nischen gehen, in die Anwendung und können da das, was wir gelernt haben oder das, was vielleicht auch andere entwickelt haben, mit unserem Gedanken gut anreichern und vielleicht sogar einen Grad an Perfektion erreichen für bestimmte einzelne Aspekte wie Logistik, Lieferkettenmanagement oder Platzmanagement oder sonstiges. Und das macht mir dann doch wieder ein bisschen Mut, auch wenn ich am Anfang gedacht habe, oh scheiße, wir sind echt am Arsch.
Ich mag jetzt abschließend zitieren nochmal aus dem Artikel, Buzzword-Bingo und feuchte Träume bringen uns nicht weiter, stattdessen sollten wir den Mut aufbringen, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Mehr sage ich nicht mehr.
Schöne Worte zum Abschluss.
Gerade die deutschen Unternehmen, die deutschen Unternehmer, Startups und so weiter, wir müssen halt mutiger sein. Ja? Wenn wir schauen, Apple hat irgendwann gesagt, wir wollen, dass das Display über das ganze Gerät geht. Und dann hatten sie halt eine Notch obendran. Wären sie bis heute dafür ausgelacht. Ja? Samsung hat es dann irgendwann auch gemacht. Die haben halt auch oben irgendwo ihre Kamera als kleinen schwarzen Punkt. Scheißegal. Samsung hat ein Klapphandy rausgebracht mit einem faltbaren Display. Wurde genauso drüber gelacht und wie kaputtbar das ist. Ja? Die sind jetzt in der sechsten Generation super erfolgreich damit. Genauso habe ich hier auf dem Schreibtisch liegen so einen Rapid A1 KI-Assistent. Der ist auf den Markt gekommen oder auch bei mir geliefert worden. Der konnte nicht wirklich was Sinnvolles, ja. Also das sinnvollste Feature war ein Spielfeature, wo ich halt ein Foto machen konnte und da hat die KI irgendwie einen Pixel-Grafik-Scheiß halt generiert, um irgendwie was Lustiges zu machen. Darum geht es ja aber nicht, sondern es geht darum, wohin kann sich das entwickeln? Und hinter diesen Produkten steht eine Community, die aktiv Feedback geben und die mit dem Hersteller darüber reden, was blöd ist, was sie besser machen oder besser haben wollen würden. Das Mindset, das würde ich mir für Deutschland wünschen, dass wir in Deutschland einfach innovationsfreudiger und mutiger sind, dass wir einfach mal machen und einfach mal schauen, was der Markt sagt. Und wenn der Markt sagt, das ist doof, dann nicht sagen, ah, dann schmeißen wir es runter, sondern dann fragen, ja, warum? Was würdest du anders machen? Gib uns Feedback und dann das Feedback wieder einfließen lassen in unsere Produkte, in unsere Services. Und dann sieht der deutsche Markt auch wieder ganz anders und viel innovativer aus.
Ganz kurze Anekdote zu dem Foldable. Wisst ihr, was die am meistgeladenste App von dem Foldable ist, von dem Samsung? Die Motorola-App, die quasi das Motorola-Klapphandy imitiert als Foldable. Super, Jungs, die Folge war richtig cool. Hat mir mega Spaß gemacht, mit euch über die Themen zu philosophieren. Wenn ihr als Zuhörer noch Input habt, wie Nico am Anfang gesagt hat, lasst uns wissen, schreibt unter die LinkedIn-Beiträge, schickt uns E-Mails, gibt uns einfach Feedback über Themen, über die ihr sprechen wollt oder über die ihr gerne auch mit uns sprechen wollt. Ja, das kriegen wir mit Sicherheit alles hin. Wir sind Burn4IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao.